Deutschlandfunk Interview.
Die ersten Wahllokale an der Ostküste haben bereits geöffnet, doch es wird eine lange Wahlnacht, denn die Vereinigten Staaten sind ein riesiges Land mit vielen Zeitzonen und so schließt das letzte Wahllokal in Alaska erst morgen früh um 6 Uhr unserer Zeit. Wie rasch dann handfeste Ergebnisse vorliegen, ob es überhaupt schon eine Entscheidung geben wird, darf bezweifelt werden. Nicht wenige rechnen mit einer quälend langen Hängepartie und einer juristischen Schlammschlacht in den kommenden Wochen. Und mitgehört hat Torben Lütjen, Politikwissenschaftler an der Uni Kiel, bis Anfang des Jahres an der Vanderbilt University in Nashville, Tennessee. Guten Tag, Herr Professor.
Ja, guten Tag.
Amerika im Kalten Bürgerkrieg, so der Titel Ihres aktuellen Buches. Wie groß ist die Gefahr, dass nach der Wahl dieser kalte Bürgerkrieg eskaliert, zu einer heißen Auseinandersetzung wird?
Ja, das fragen wir uns alle. Ich weiß es leider auch natürlich nicht genau, weil es meistens sowieso anders kommt, als man vielleicht vorher denkt. Ich meine, man muss vielleicht zwei Dinge dann doch auseinanderhalten. Auf der einen Seite, dass es überhaupt keine Gewalt gibt bei dieser Wahl, scheint einem fast unwahrscheinlich, wenn man weiß, wie gewaltschwanger das Land bereits jetzt ist, rhetorisch, aber eben auch tatsächlich eigentlich schon seit vielen Jahren. Das heißt also, dass es disruptive Aktionen gibt, wie auch gerade in dem Beitrag ja auch angeklungen ist, das kann man überhaupt nicht ausschließen und muss man leider vielleicht sogar für wahrscheinlich halten, insbesondere wenn Trump verliert, vielleicht aber auch beim umgekehrten Szenario. Aber Bürgerkrieg natürlich mit zwei regulären Armeen, die sich da gegenüberstehen, der wirklich heiß wird, wo der Staat, der amerikanische Staat komplett zerfällt, wo Städte in Schutt und Asche dann gelegt werden, das halte ich doch noch für ein bisschen zu dystopisch vielleicht.
In einer seiner letzten Wahlkampfreden hat Trump ja vor einem Chaos nach dem Wahlausgang gewarnt. Es könnten schlimme Dinge passieren. Ist Trump also eine Art geistiger Brandstifter für mögliche Auseinandersetzungen ab morgen?
Also ich meine, bei jeder gebotenen Neutralität, die man hier haben sollte vielleicht, das scheint mir doch sehr, sehr eindeutig. Und damit flirtet er ja schon seit eigentlich dem Beginn dieser Präsidentschaft, würde ich sagen, vielleicht sogar schon seit 2015, als er angefangen hat, den Anlauf zu nehmen ins Weiße Haus. Das sind alles immer sehr ungefähre natürlich Behauptungen auch von ihm, auch Aufrufe, die nicht sehr eindeutig sind, die meistens auch davon handeln, dass die Gegenseite natürlich auch Gewalt anwenden will, man sich darauf vorbereiten muss. Aber ich glaube, das eine, was er damit macht, in der Tat, dass er, glaube ich, ein Gewaltklima bereits damit auch weiter erzeugt. Und zum Zweiten natürlich geht es ihm viel mehr, glaube ich, noch darum, einfach von vornherein das Ergebnis dieser Wahl, wenn es ihm nicht passt, zu delegitimieren. Daran arbeitet er im Grunde seit 2016, hat er sogar eine Wahl, die er gewonnen hat, damals für gefaked, für illegitim gehalten, weil er nicht die absolute Zahl der Stimmen da nicht gewonnen hat. Und daran arbeitet er im Grunde seit dem ersten Tag seiner Präsidentschaft, seine Anhänger eigentlich davon zu überzeugen, dass wenn er die Wahl verliert, es auf keinen Fall mit rechten Dingen zugegangen sein kann.
Also Sie legen sich fest, Trump wird in jedem Fall ein schlechter Verlierer. Wird er versuchen, mit allen politischen und auch juristischen Mitteln, wenn nicht die rechtsextremen Gruppen ausreichen, sich versuchen, an die Macht zu klammern?
Ja, also erst einmal, ich glaube, es gibt kein Szenario, wo er sagen wird, schade, ich habe verloren, aber so ist Demokratie eben Macht auf Zeit, wie wir es eigentlich kennen würden. Das halte ich für ausgeschlossen. Die Frage ist eben, was er machen kann. Also vielleicht lassen wir mal das abstruseste Szenario von vornherein so ein bisschen außen vor. Er hat nicht die Mittel, den Staatsstreich jetzt irgendwie anzuzetteln, wie es so manchmal als Gerücht vielleicht durch die sozialen Medien wabert, dass er das nicht tun können. Er kann es juristisch anfechten, das ist oft eine Sache in den Bundesstaaten vielleicht, wenn da vielleicht die Meinung herrscht, dass es da Unregelmäßigkeiten gab. Da kann man es von dort versuchen. Seine letzten beiden Versuche sind gescheitert. In Texas und in Pennsylvania haben die Supreme Courts jetzt entschieden, dass dort eben auch Briefwahlstimmen auch noch nach der Wahl eben gezählt werden dürfen. Insofern sind seine Mittel, glaube ich, am Ende relativ begrenzt, was zu machen und ist er vielleicht gar nicht ganz so in der Lage, diesen Prozess zu torpedieren, aber er wird es sicherlich versuchen, falls er verliert.
Ist denn die amerikanische Demokratie, ist die US-Verfassung gut vorbereitet auf diese mögliche juristische Schlammschlacht um das Weiße Haus, das Sie gerade beschrieben haben?
Ja, ich würde sagen, gute Frage. Wie gesagt, manche spielt auch sicher den Bundesstaaten, glaube ich, sehr viel eher ab. Ansonsten, ich meine, man muss vielleicht damit anfangen, es gibt kein Stück Papier, das sich sozusagen von selbst aus Demokratie garantiert. Ne? Dahinter stehen ja Normen und Werte und wenn die nicht geteilt werden, dann kann eine Verfassung sich sozusagen nicht nur aus ihrem eigenen Geist heraus schützen. Da müssen Einstellungen dahinter stehen. Grundsätzlich finde ich eigentlich, dass die amerikanische Verfassung jedenfalls nicht schlechter auf sowas vorbereitet ist als andere Verfassungen. Ich würde sagen, der Prozess ist eigentlich relativ klar. Also die Wahl wird stattfinden, dann müsste eigentlich im Januar eben das Wahlmännergremium zusammenkommen, müsste einen neuen Präsidenten bestimmen. Falls das nicht passiert, weil man sich nicht einigen kann, weil es zu viele Unregelmäßigkeiten gibt, wird dann der Fall eintreten, dass der Speaker of the House, also die Sprecherin des Repräsentantenhauses, dann vorübergehend Präsidentin wird. Das wäre Nancy Pelosi. Wahrscheinlich kein Szenario, das sehr viele Republikaner befürworten würden. Insofern würde ich sagen, diese Tatsache, dass der Prozess doch eigentlich klar festgelegt ist, dass die Amtszeit eindeutig endet an diesem 21. Januar 2021, das ist, glaube ich, schon mal sehr positiv, weil das zumindest eine gewisse Gewissheit einfach garantiert.
Vor diesem Hintergrund, den Sie gerade beschrieben haben, ist diese stabile konservative Mehrheit, diese 6-3 Mehrheit der Republikaner im Supreme Court, dann vielleicht eine ganz entscheidende Tatsache, um Trump die Macht zu sichern?
Werden wir sehen. Also ich bin da vielleicht etwas anderer Meinung als vielleicht auch überwiegende Teile des Kommentars in den USA. Auch wenn es konservative Richter gibt in diesem Supreme Court, vorher auch schon 5-4, jetzt 6-3 nach der Neuernennung, glaube ich nicht, dass diese Richter unter allen Umständen Trump alles werden durchgehen lassen. Es gibt ja auch einen, den Chief Justice John Roberts, der eigentlich als konservativer Richter gilt, jetzt schon ein paar Mal mit seinen demokratischen Kollegen gewählt hat. Ich glaube eigentlich nicht, dass dort jedenfalls in der Mehrheit die Ansicht vorherrscht, Trump jetzt irgendwie flagrante Rechtsbrüche durchgehen zu lassen. Insofern, ich weiß es in der Tat nicht genau, wie man dort entscheiden wird, aber dass es eine ganz sichere Bank ist, auf die Trump sich bei allen Rechtsbrüchen jetzt verlassen könnte, das glaube ich in keinem Fall.
Ich würde zum Schluss unseres Gesprächs gerne noch ein wenig profitieren von Ihrer Erfahrung der letzten Jahre. Ich habe es gesagt eingangs, Sie haben in Nashville, Tennessee gelebt und gearbeitet, also im sogenannten Flyover Country im Rust Belt. Lässt sich mit dieser Erfahrung, Herr Professor, das Phänomen Donald Trump und das seiner Anhänger besser begreifen und erklären? Für uns Deutsche ist das ja nur schwer zu begreifen, wie jemand sein Kreuz bei Donald Trump machen kann.
Ah, das ist eine total gute Frage. Man kann auch da wohnen und trotzdem manchmal sich vielleicht wundern irgendwie. Und man changiert ja auch so ein bisschen diesen Rollen zwischen irgendwie beobachtendem, irgendwie objektiven Politikwissenschaftler und Bürger, der sich trotzdem wundert. Also eine Sache, die man in der Tat, glaube ich, dann vielleicht eher lernt, wenn man dort ist. Man trifft ja eben auch Trump-Wähler, gerade wenn man dort wohnt, natürlich jeden Tag. Und man befreit sich zumindest so ein bisschen von dem Bild, dass es alles entweder religiöse Fanatiker sind oder Anhänger rechter Milizen oder so etwas. Also man kommt mit Leuten, relativ normalen Bürgern ins Gespräch, mit dem man nicht übereinstimmt vielleicht, aber die einem, glaube ich, dann schon ein bisschen objektivere Gründe vielleicht dafür geben, warum sie für Trump gestimmt haben, die zum Beispiel all seine Fehler sehen, die ihn irgendwie moralisch auch vielleicht ablehnen, die ihn für inkompetent halten, aber das eben als binäre Wahlmöglichkeit sehen zwischen jemand, der trotzdem irgendwie im Großen und Ganzen ihre Werte verkörpert, der von Sachen spricht wie Jobs und so weiter, und dann eben einer demokratischen Partei, die für viele dieser Leute einfach unwählbar ist, weil dort von Leuten geredet wird, die mit der Lebenswirklichkeit dieser Leute nicht viel zu tun hat. Insofern ja, ich glaube schon, dass wenn man sich darauf einlässt, sich ein bisschen zu öffnen vielleicht, dann revidieren sich zumindest einige der Bilder, die wir haben, ohne dass ich sagen würde, dass das Staunen ganz einverlässt.
Vor 4 Jahren, Herr Lütjen, haben sich ja die Ostküstenjournalisten, alle Experten, alle Demoskopen in der Hauptstadt haben komplett daneben gegriffen und einen Wahlsieg von Trump ausgeschlossen. Diesmal sagen die Demoskopen einen klaren Vorsprung von Joe Biden aus. Könnte sein, dass sie auch diesmal wieder ganz klar daneben liegen?
Also einer von denjenigen, die sich damals geirrt haben, war ich. insofern sitze ich da total mit im Boot und versuche aus meinem Fehler zu lernen, versuche nicht mehr ganz so selbstsicher zu sein und kann mich aber nie entscheiden, würde ich mal sagen, zwischen meiner Logik, die mir sagt Biden, und meiner posttraumatischen Belastungsstörung von damals noch, die sozusagen anhält. Insofern, wir müssen vorsichtig sein, aber ein paar Sachen kann man doch sagen. Also die Umfragen sind ein bisschen eindeutiger als 2016. Die Umfrageforscher haben auch ein paar Sachen geändert, wie sie diese Umfragen gewichten. Das ist schon mal anders. Er lag über Monate vorne. Dennoch, es gibt schon noch einen Pfad für Trump zur Wiederwahl. Der ist sehr, sehr schmal, weil wäre nicht unmöglich. Er müsste alles gewinnen, wo es jetzt im Augenblick knapp ist oder wo Biden vielleicht nur mit 1% führt oder 2%, wie Florida, wie in Ohio. Und er müsste darauf hoffen, dass es in einem der anderen Staaten, wo Biden relativ komfortabel führt, es einen Ausrutscher gibt, wie zum Beispiel Pennsylvania, wo er nur 4% Vorsprung hat. Das scheint nicht so richtig wahrscheinlich, aber unmöglich ist es nicht. Insofern bin ich sowieso vorsichtig. Und wenn man die Kommentare liest in der New York Times und woanders, wird man merken, eigentlich sagt ihnen auch die Logik, Biden wird gewinnen. Und alle sind aber natürlich, wie überhaupt das ganze Land, extrem nervös.
Und morgen Mittag um diese Zeit sind wir vermutlich schlauer. Vielen Dank für das
Gespräch. Naja, mal gucken.
Mal gucken, warten wir es ab. Der Kieler Politikwissenschaftler Torben Lütjen. Vor kurzem ist sein Buch Amerika im Kalten Bürgerkrieg erschienen. Herr Lütjen, vielen Dank. Und auf Wiederhören.
Ja, danke schön.